Vielen Dank, Anja, für die Gesangsleitung. Ich weiß, es ist immer schwierig, das alles vorzubereiten. Sie hat mich gestern Abend noch gefragt, Norman, was würde denn gut zur Predigt passen? Das ist natürlich immer toll, wenn Gesang und Predigt so Hand in Hand gehen. Und dann standen wir beide da hinten und haben so ein bisschen überlegt. Herbert hat noch geholfen, noch zur Stelle da ein paar Lieder rauszusuchen. Aber wir haben nichts gefunden. Na, wir sind dann so auseinandergegangen. Naja, okay, dann habe ich gesagt, komm, Anja, der Geist wird dich leiten. Das wird schon toll morgen. Na? Die ersten drei Lieder, in allen drei, falls es euch aufgefallen ist, heißt es in allen dreien, Jesus ist mein Licht oder der Herr ist mein Licht. Ja, und das ist genau heute das Thema der Predigt. Es geht nämlich um Uria, den Hethiter. Und man kann es so übersetzen, dass man sagt, Uria, das Licht Gottes. Ja, also das ist eine mögliche Übersetzung. Aber als ich die Predigt in Berlin gehalten habe, kam hinterher ein Bruder auf mich zu, der da Hebräisch noch tiefer geforscht hat. Und der meinte, Norman, das ist zwar richtig, Uria bedeutet das Licht Gottes, aber man kann es auch so übersetzen, der Herr ist mein Licht. Und ich glaube, dass für diesen Uria tatsächlich beides auch passt. Er hat sowohl Gott als Licht, als Kraftquelle empfunden, aber er war eben auch Gottes Licht. Und darauf möchte ich heute ein bisschen genauer eingehen. Vielleicht fragt ihr euch, wir haben das doch gerade in der Bibelstudie gemacht, oder in der Bibelstunde an einem Mittwoch, David und Bathsheba, warum denn jetzt nochmal in der Predigt? Nun, für mich ist Uria eigentlich der wahre Held in dieser ganzen Geschichte hier. Wir lesen immer von David und ja und Amen, er ist umgekehrt und er ist ein Mann nach Gottes Herzen. Aber ihr werdet heute jemanden kennenlernen, der eigentlich also auf eine wahnsinnige Art auch Gottes Herz widerspiegelt. Und das ist Uria. Und ich freue mich, ihn heute euch ein bisschen näher zu bringen. Uria, ich mache es nur ganz kurz, weil normalerweise dauert die Predigt 40 Minuten. Ich muss jetzt ganz viel rausstreichen, also auch ein paar Folien weglassen, dass wir hinkommen mit der Zeit. Aber er war eben einer der Hethiter. Die Hethiter waren so nördlich von Israel, ja, waren eigentlich ein feindliches Volk. Also sie gehörten zu den Völkern, die Gott eigentlich auslöschen wollte, um Platz zu haben für sein Volk Israel, um eben den Götzendienst dort auch zu vertreiben. Aber es gab eben auch ein paar Männer aus diesen Völkern, die gesagt haben, nee, eigentlich möchte ich ja dem Volk, dem Gott Israels nachfolgen. Und sie haben sich dann losgelöst von ihren Götzendienst und sind eben unserem Gott nachgefolgt. Und einer davon war eben auch Uria. Uria taucht, ihr kennt vielleicht diese Helden Davids. Das gibt in der Bibel mehrmals zu so Stellen, da wird aufgenannt, die Helden Davids waren. Und dann kommt so eine Liste, ganz vielen Namen, ja. Und ich bin die mal wirklich im Detail durchgegangen. Und die Liste, die aus meiner Sicht die älteste Liste ist, also die Liste sozusagen die Namen, die am frühesten mit David zusammen waren, also die Männer, die von Anfang an dabei waren, das sind diese, die man hier im 1. Chronik 11 findet. Die Namen sind jetzt nicht wichtig. Wichtig ist nur, wie diese Stelle eingeleitet wird. Da heißt es nämlich, dies sind die Obersten der Helden Davids, die sich treu zu ihm hielten in seinem Königtum mit ganz Israel, dass man ihn zum König machte, nach dem Wort des Herrn über Israel. Also das sind Männer, die waren wirklich den ganzen Weg von Anfang, wo er gesalbt wurde, bis er dann am Ende wirklich König war. Das war ja ein ganz langer Weg für David, bis er da an den Punkt gekommen ist. Und wenn er genau hinschaut, hier steht auch schon unser Held Uria der Hethiter. Also der ist wahrscheinlich mit bei den 400 Leuten dabei, also diese 50 waren höchstwahrscheinlich unter den 400 Leuten, die hier in der Höhle Adullam bei David dazugestoßen sind. Also ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte noch so ein bisschen im Kopf habt, aber es ist ja so, David wurde gesalbt von Samuel, dann hat er den Goliath geschlagen, war dann bei Saul am Hof. Irgendwann haben die beiden sich nicht mehr vertragen, Saul wurde eifersüchtig, hat David sozusagen verfolgt, wollte ihn umbringen, David musste flüchten. Und David war dann lange allein. Er war dann verschiedene Stationen. Aber in dieser Höhle Adullam, da liest man das erste Mal davon, dass Leute zu ihm gestoßen sind. Und deswegen gehe ich davon aus, dass von diesen 400 Männern, die man da in der Bibel lesen kann, die da zu ihm gestoßen sind, dass das eben sozusagen auch da diese 50 mit dabei waren, die hier als die Obersten der Helden Davids bezeichnet werden. Später, also nach Adulam, stoßen dann hier in Ziklag, das ist auch in der Bibel wirklich die Namen alle aufgezeichnet, da stoßen dann mehrere Tausend schon zu David dazu. Also da ist David schon kein kleiner Flüchtling mehr, der da mit seiner Horde, sondern da sind es jetzt schon Tausende, die in Ziklag sagen, Mensch, da ist doch dieser David und der ist erfolgreich. Und eigentlich ist er der Gesalbte, der zukünftige König. wir wollen dazustoßen. Ja, da sind wir dann schon bei mehreren tausend. Und dann, als David dann irgendwann nach Hebron kommt und klar wird, jetzt geht's wirklich los. Und in Hebron wird David ja erstmals König über Juda und später dann eben auch über ganz Israel. Und in Hebron stoßen dann schon Zehntausende zu ihm. Ja, das ist sehr schön hier im 1. Chronik 11, von 11 bis 12, 41, findet man sehr schön diese Reihenfolge, wie nach und nach immer mehr Leute dazustoßen. Ja, aber ganz am Anfang, hier in dieser Höhle Adulam, sind erstmal diese 50, die wirklich so den Kern ausgemacht haben. Also die Leute, die wirklich von Anfang an dabei waren und die ihn dann auch zum König machten. Und Uriah ist einer von denen. Und dann gibt's noch eine letzte Heldenliste in der Bibel. Und diese Heldenliste, das Kapitel ist überschrieben mit die letzten Worte Davids. Ich mach mal hier schon an. Oder Davids letzte Worte im 2. Samuel 23. Und in dieser Heldenliste, da tauchen nur noch 37 Namen auf. Also es sind nicht diese 50, die hier am Anfang scheinbar mit dabei war, sondern es sind nur noch 37 Namen. Ja, und man weiß jetzt nicht, was ist mit den anderen 50 passiert, ja, die hier auch am Anfang dabei waren. Vielleicht haben die David wieder verlassen oder gestorben sind sie nicht, weil davon sind auch einige gestorben. Aber also irgendwas ist mit denen, von diesen 50 sind jeweils nur noch 37, die in dieser Heldenliste, die als Davids letzte Worte eingeleitet würden, irgendwas ist da noch besonders. Ja, vielleicht hält David nochmal Rückblick und überlegt nochmal, wer waren denn die Männer, die wirklich wichtig waren in meinem Leben, die mich nie im Stich gelassen haben. Wer waren denn die? Und wie ihr seht, auch hier taucht ein Name wieder auf, in beiden Listen. Uriah der Hethiter. Uriah war ganz am Anfang dabei und als David sich in seinen letzten Momenten nochmal erinnert hat, wer sind denn jetzt hier wirklich die Engsten in meinem Leben, war wieder Uriah der Hethiter dabei. Die Geschichte haben wir gehört, Katja hat sie vorgelesen. Vielleicht noch ein bisschen zum Uriah-Hintergrund. Also wie gesagt, er kam von den Hethitern. Die kannten sich sehr früh aus dieser Höhle Adulam, hatte ich eben schon erzählt. Spannend ist auch, wie die Bibel beschreibt, von welchem Charakter diese Leute waren, die in Adulam zu David dazugestoßen sind. Also die ersten, die zu David gekommen sind. Weil das waren eigentlich nicht wirklich die glorreichen Helden zu dem Zeitpunkt, sondern es heißt hier, jeder Bedrängte oder jeder, der einen Gläubiger hatte oder jeder, der erbittert war. Also ihr kennt vielleicht, jeder kennt mal jemand, der erbittert ist. Das ist eigentlich nicht so angenehm mit Leuten so, die verbittert sind, zusammen zu sein. Aber das waren die Schulden hatten, die bedrängt waren. Die haben sich da in dieser Höhle versammelt und man kann davon ausgehen, dass Uriah auch eines dieser drei Probleme hatte. Und ich glaube sogar, man kann sagen, er war wahrscheinlich einer von denen, die Schulden hatte. Warum? Das heißt nämlich in dieser Geschichte, die Katja vorgelesen hat, dass Bathsheba in ihr Haus zurückging. Na, und wenn man den Text, wenn man da mal genau schaut, typischerweise hätte es eigentlich heißen müssen, und Bathsheba kehrte in Urias Haus zurück, von dem Mann. Also so wäre es eigentlich normalerweise beschrieben worden, die Geschichte. Aber es heißt tatsächlich, dass Bathsheba nach dem Ehebruch in ihr Haus zurückging. So, man kann vermuten, ja, da ist jetzt keine, nur eine Vermutung, dass tatsächlich Uriah der arme Schlucker war, ja, der irgendwann mal vielleicht sogar von seinem Herrn, also nicht von seinem richtigen Herrn, sondern von David, Bathsheba quasi als Frau sozusagen als Geschenk bekommen hat mit ihrem ganzen Reichtum, dass sie sozusagen die Reiche war, die das Haus mit in die Ehe reingebracht hat. Ist nur eine Vermutung. Auf jeden Fall weiß man ja, das Haus war direkt neben dem Königspalast, sonst hätte David da nicht so hingucken können. Und es durften nur die Leute direkt neben dem Königspalast wohnen, die wirklich unter den Ängsten waren, denen David wirklich vertraut hat, weil es war ja immer die Gefahr, dass jemand eine Rebellion macht und dann willst du die nicht zu dicht an deinem Königspalast haben. Also ganz dicht die Häuser vom Königspalast waren für die Ängsten reserviert. Und Uriah hat in diesen Häusern gewohnt, in direkter Nachbarschaft vom Königspalast. Man kann auch von Uriah vermuten, dass er längere Zeit als Single oder Witwer gelebt hat, da er wesentlich älter war als Bathsheba. Und David kannte sogar Urias Schwiegervater, weil es heißt ja, ist das nicht Bathsheba, die Tochter Eliams, die Frau Urias. Also wenn du von jemand den Schwiegervater kennst, dann kennt man sich schon ziemlich gut. Also ihr wisst, was ich meine. Okay, weiter geht's. Jetzt kommt was ganz Spannendes. Und da werden bestimmt einige von euch eine andere Meinung haben. Die Frage, als Uriah zurückgerufen wurde von der Front und zu David kam nach Jerusalem, wusste er von dem Ehebruch. Und zwar könnte man ja natürlich erstmal sagen, auf jeden Fall nein, weil es heißt ja in der Textstelle, als sozusagen David Uriah fragt, warum bist du denn nicht in dein Haus gegangen? Und Uriah sagt dann zu David, die Lade und Israel und Juda wohnen in Zelten und Joab, mein Herr und meines Knechte liegen auf freiem Felde und ich soll nun in mein Haus gehen, um zu essen und zu trinken und bei meiner Frau zu liegen? So wahr du lebst und deine Seele lebt, das werde ich nicht tun. Also Uriah selber begründet das eigentlich anders. Ne? Er sagt, du komm, wir sind hier eigentlich mitten im Krieg, da gehe ich doch jetzt nicht nach Hause und schlafe in meinem weichen Bett. Ja, das ist seine offizielle Begründung, warum er nicht zu Bathsheba ging. Aber es gibt ein paar andere Argumente, die da hindeuten, dass Uriah schon davon wusste, was da passiert ist. Das erste ist, David ist ja nicht einfach da heimlich hingeschlichen und hat da Ehebruch begangen, sondern wir lesen ja, er sandte einmal hin und ließ nach der Frau fragen. Also da hat er irgendwelche Leute hingeschickt und sich nach Bathsheba erkundigt. So, das waren Leute, die haben auch einen Mund gehabt und die, wie heute sind, dann plappern Leute auch gerne. Ne? Also Gerüchte sind schnell in der Welt. Und er hat es ja nicht nur einmal gemacht, sondern hat danach Boten hingeschickt, um sie holen zu lassen. Wirklich auch im Plural, also in der Mehrzahl. Da sind mehrere Leute hingegangen, haben Bathsheba geholt, damit David mit ihr Ehebruch begehen kann. Also wir reden hier auf jeden Fall schon von mehreren Leuten, die direkt wussten, was da gerade passiert. Ja. Und dann kommt das eigentliche Argument, nämlich später, viel später, als Nathan zu David geht und ihm erklärt, was er da gemacht hat, da heißt es nämlich, weil du die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern gebracht hast, wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. So. Wenn sogar die Feinde von Gott, also sprich die Ammoniter, von dieser Sache wussten und darüber gelästert haben, was David doch der Erwählte von Gott und so, ne, macht, da kann man schon davon ausgehen, wenn das sogar bis zu den Ammonitern durchgedrungen ist, dass es sehr wohl auch innerhalb von Jerusalem die Runde gemacht hat und dass auch ein Uriah Bescheid wusste. Ja. Plus, was noch dazu kommt, Uriah, ich halte den nicht für dumm. Ja, also der war nicht naiv. Das heißt, der hat wahrscheinlich diese Gerüchte hier gehört. Er kannte aber auch seinen Freund David. Und er wusste, David ist ein Frauenheld. Ja, der hat zig Ehefrauen gehabt. Und das erste Mal, dass er nicht in der Schlacht dabei war. Normalerweise war David immer in erster Linie, hat mitgekämpft. So, hier ist das erste Mal, dass er sagt, ach, ich bleib mal lieber zu Hause und ihr geht mal los und kämpft. Ja. Das ist schon irgendwo auch ein bisschen verstörend, wenn man so lange mit jemandem zusammen ist und mit ihm kämpft. Und er kannte auch seine Frau natürlich. Er wusste, seine Frau ist jung und schön, ne, und als Nachbarin von David. So, Punkt. Und auch noch ein kleines Argument. Ich finde es schon beeindruckend. Ich meine, David, als es beim ersten Mal nicht klappt, dass er Uriah quasi zu Bathsheba schickt, um das zu vertuschen, dass er sie geschwängert hat, macht er Uriah betrunken. Und Uriah ist dann abgefüllt da schon in seinem Lalaland. Und trotzdem, obwohl er betrunken ist, geht er nicht zu seiner Frau. Und also, da musst du schon sehr enthaltsam sein, da muss schon was Großes in dir vorgehen, damit du in so einem Moment immer noch selbstbeherrscht bist. Und ich glaube, dass Uriah einfach vor Augen hatte, nee, David, wir können zwar hier trinken und wir können hier auch, ne, aber ich werde dir nicht dabei helfen, dieses Ding zu vertuschen. Ich werde dir nicht dabei helfen, dieses Ding zu vertuschen. Und er hat quasi durch seine Standhaftigkeit, dass er nicht hingegangen ist zu Bathsheba, weil wenn er zu seiner Frau gegangen wäre, hätte man immer sagen können, naja, dann hat Uriah sie halt geschwängert. Ne? Aber hat er nicht gemacht. Sondern er hat durch seine Standhaftigkeit hier Licht in die Sache reingebracht. Und meine These ist, dass es diese Enthaltsamkeit von Uriah war, die überhaupt dafür gesorgt hat, dass am Ende Gott Licht in die Sache bringen konnte. Na, weil wenn Uriah das sozusagen mit vertuscht hätte, indem er zu Bathsheba gegangen wäre, ja, dann, na genau, hätte man immer sagen können, ja, vielleicht war es so, vielleicht war es so. Aber hier war es jetzt sonnenklar. Bathsheba hatte kurz vorher ihre Regel gehabt. Sie hat sich von, wir haben ja gelesen, sie hat sich von ihrer Unreinheit gereinigt, ja. Dann holt David sie zu sich nach Hause. Kurz danach ist sie schwanger, während Uriah an der Front ist. Na, ne, also wo soll sonst das Baby ja kommen? Vom Storch nicht, ne? Und insofern, dadurch, dass Uriah hier standhaft geblieben ist und sich da hat nicht mit in diesen Komplott involvieren lassen, glaube ich, dass er Davids Seele gerettet hat. Weil es heißt ja hier auch, als er zu David sagt, so wahr du lebst und deine Seele lebt, das werde ich nicht tun. Also Uriah hat auch ein Bewusstsein gehabt hier für eine geistliche Welt und dass man durch Sünde auch also innerlich die Seele töten kann. Okay, kleiner Nebenpunkt, Bathsheba, warum hat die überhaupt hier im Hof gebadet? Da haben wir gestern mit Joachim und Marion kurz drüber geredet. Normalerweise sind diese Badesachen, das ist so ein historisches Tauchbad hier, eine Ausgrabung, die sind tief im Keller. Weil natürlich eine Frau, wenn sie badet, möchte nicht unbedingt irgendwie, würde man nicht auf dem Hof irgendwie, ne, da, sondern die muss irgendwie ihren Waschzubehör in den Hof rausgetragen haben und gedacht haben, ach, heute ist so ein schöner Tag, heute bade ich mal im Freien. Naja, kann man auch so. Okay, aber jetzt zurück zu Uriah. Hier ist übrigens ein Bild von Jesus. Ne? Also wie er quasi da in Sand malt, als die Ehebrecherin gesteinigt werden soll. Ich habe mich gefragt, falls meine These stimmt und Uriah hat davon gewusst, warum hat er sie nicht steinigen lassen? Warum hat er die Sache nicht ans Licht gebracht? Der hat ihre Strafe bekommen. Gibt verschiedene Thesen, aber der Hauptgrund, warum ich denke, dass er das nicht gemacht hat, ich denke, er hat seine Bathsheba zutiefst geliebt. Und ich glaube, dass Uriah sogar bereit gewesen wäre, für einen Neuanfang, ihr zu vergeben und nochmal komplett neu zu starten. Hier sind noch ein paar andere Gründe. Ich kann euch die Folien auch da lassen, wenn ihr es nachlesen möchtet. Die andere Frage: Warum hat sich Uriah nicht an David gerecht, wenn er das denn eventuell gewusst hat? Na, weil ich meine, wir lesen hier in Sprüche, die Eifersucht weckt die Zornhut des Mannes und kein Mitleid verspürte er am Tag der Rache. Das wäre sozusagen eine natürliche Reaktion von, oh, was hast du getan? Wir sind so lange Freunde und jetzt ne, mit meiner Frau. Und ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, dass Uriah, der hat sich daran erinnert, dass es in der Tora heißt, also im fünften Buch Mose, die Rache ist mein, spricht der Herr. Ich muss mich nicht selber rächen. Gott wird für Gerechtigkeit sorgen, zu seiner Zeit. Und vielleicht hat er sich auch daran erinnert, wie sein Freund David eigentlich wirklich in seinem Herzen ist. Und er hat sich vielleicht an die Geschichte erinnert, wo David hier in Engedi oder auch in der Wüste Sif, David hatte zweimal Gelegenheit, Saul zu töten. Und wir erinnern uns, Saul war derjenige, der versucht hat, vorher David zu töten und der David verfolgt hat, ungerechtfertigt verfolgt hat. Und David hat es nie gemacht. Die Haltung, die er gegenüber Saul hatte, war, dass er gesagt hat, der Herr richtet zwischen mir und dir und möge der Herr mich an dir rechnen. Aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Das hatte Uriah vorgelebt bekommen von David. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese wirklich noble Haltung, der Herr richte zwischen dir und mir und der Herr möge mich an dir rächen, dass er diese noble Haltung in seinem Herzen bewahren konnte. Und in diesem Moment von Schmerz, wo David jetzt gegen ihn sündigt, auch eine ähnliche Haltung für sich kultivieren konnte, dass er sagt, nee, Gott wird richten, Gott wird es so machen, wie er es will zu seiner Zeit. Natürlich, so eine Sache, die, wenn man diese Geschichte liest von David und Bathsheba, dann kann natürlich auch wieder der Teufel kommen, ja, und dann so und uns so einflüstern, ja, David, der hat ja Ehebruch begangen und ist trotzdem König geblieben. Und dann sagt er so, ja, genau, und darum kannst du auch rumsündigen und trotzdem Christ bleiben, ja. Aber ich glaube, das ist eben genau nicht die Lesson von der Lektion, sondern der Heilige Geist will uns halt wirklich klar machen, nein, gerade weil wir eben diese Vergebung, weil eben vergeben wird, darum, weil es sowas Kostbares ist, kann es unser Herz weich machen. Wir können so eine Geschichten lesen, dass ein Uriah eben nicht den David umgebracht hat und dass ein Gott sogar hinterher sagt, Mensch, David, du bist weiter König und bist sogar ein Mann nach meinem Herzen. Wir können diese Geschichten lesen und es kann uns weich machen, dass wir sagen, wow, erst recht möchte ich mit meinem Gott wandeln, erst recht möchte ich diese Gnade umarmen und einfach immer fester in Gottes Gegenwart treten. Das ist der Plan. Am Ende, Uriah stirbt, er nimmt diesen Brief, diesen Urias-Brief von David, also wo David genau geschrieben hat, ist eigentlich auch krass, ne? Dass David schreibt einen Brief, also einen Mordplan, wie man Uriah umbringt und drückt den Uriah in die Hand. Also das ist schon wirklich heftig, was der sich da geleistet hat, ja. Aber okay, Uriah nimmt das Ding, er bringt das zu Joab. Joab sorgt dafür, dass Uriah stirbt. Und Uriah stirbt. Uriah, wie gesagt, das Licht Gottes, ja. Ich glaube ganz fest, dass Uriah eines Tages im Himmel auf mich warten wird und dass ich mit ihm mich auch unterhalten kann. Er wird nach seinem Tod da irgendeine Erquickung erfahren haben. Irgendwie wird Gott ihn schon dafür gesegnet haben, für das, was er durchmachen musste. Und Uriah, ich könnte mir vorstellen, dass Uriah auch aus dem Himmel oder irgendwie aus diesem anderen, wie auch immer es sein wird, nach dem Tod, dass er mitbekommen hat, wie es danach weitergegangen ist. Dass Uriah mitbekommen hat, wie Nathan hier links im Bild mit David redet. Tacheles, ne, also David wirklich betroffen ist in seinem Herzen über das, was er gemacht hat. Also wirklich als König in so einen Punkt kommt, wo er sagt, boah, was habe ich gemacht? Und er schreibt diesen Bußpsalm, Psalm 51. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese, wenn es hier heißt, von Jesus sagt er, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte. Vielleicht war Uriah sogar mit dabei, dass er einfach in dem Moment gesagt hat, Amen. Amen. David hat es doch noch geschafft. Er hat doch noch die Kurve bekommen und hat sich vielleicht mitgefreut mit Gott über Davids Umkehr. Und ich glaube, dass Uriah auch mitbekommen hat, wie David am Ende von seinem Leben, als er auf dem Sterbebett liegt und nochmal reflektiert, wer waren denn die wahren Helden in meinem Leben, die wirklich einen Unterschied gemacht haben. Und er da nochmal Uriah, den Hethiter, mit in diese Liste aufnehmen lässt. Ich glaube, auch das hat Uriah mitbekommen. Und es hat ihm was bedeutet. Und ich glaube, Uriah kriegt auch mit, wenn wir heute Bußpsalm 51 lesen oder Geschwister auf der ganzen Welt diesen Psalm beten. Ich habe den unzählige Male gebetet, wenn ich in Sünde gefallen bin und ich wusste, oh, nicht ein noch aus. Dann diese Worte von David, wo er hier betet, nachdem eben Nathan zu ihm gekommen ist. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte, tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit, wasche mich rein von meiner Missetat, reinige mich von meiner Sünde, ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf das du Recht behaltest. Und irgendwie heißt es dann später noch, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Diese Worte, das ist so, wie soll ich sagen, klar, es ist von Gott inspiriert. Aber ich glaube, Gott hat auch diesen unendlichen Schmerz, den David dann irgendwann gespürt hat über seine Sünde, benutzt, damit sowas entstehen kann. Solche Worte, die kannst du nicht einfach nur so aufschreiben, oh, jetzt habe ich mal ein gutes Gebet, sondern solche Gebete, die entstehen eben wirklich in Momenten von Intensität. Und dieser Psalm wäre nicht entstanden, wenn Uriah das Ding damals einfach zugedeckt hätte, wenn er einfach nicht das Licht Gottes gewesen wäre und die Sache einfach mit vertuscht hätte. Und ich glaube, Uriah hat erst nach seinem Tod verstanden, dass sein Name, das Licht Gottes, auf eine ganz andere Art erst nach seinem Tod seine Bedeutung entfaltet hat. Weil er hat Licht in eine Sache reingebracht, die sonst vertuscht worden wäre. Und ich glaube, er gibt uns heute Licht, dass man auch in tiefster Verletzung einfach Gott Gott sein lassen kann und ihm einfach die Rache überlassen kann und sich einfach ein reines Herz behalten kann, egal wie groß die Verletzung ist. Und Insofern spiegelt Uriah für mich ganz stark Jesus sein Herz wider, der auch nicht zurückgeschlagen hat, als er geschlagen wurde, sondern der einfach Gott Raum gegeben hat, die Sachen hier auf der Erde zu regeln. Ja, das war mein Wort zum Sonntag. Ich wünsche euch noch